Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Lesung zur Predigt an diesem Buß- und Bettag einen Abschnitt aus dem Römerbrief, aus dem 2. Kapitel. Paulus schreibt: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Herr, unser Gott, gib du deinen Segen zu unserem Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Denn das ist empörend, was dieser Reiche tut, der sich einfach bei dem Armen bedient, der ihn einfach ausbeutet, seine Machtlosigkeit nutzt und selber nichts geben will, das Tier des Andern nimmt, um seinem Gast etwas zuzubereiten. Zu Recht kann man zornig werden und einen solchen verurteilen, sich über ihn ärgern und über ihn richten. Da müssen Köpfe rollen, wenn die Reichen so etwas tun, wenn sie so bösartig gegen einen Armen sind, wenn sie sich selbst bereichern. Da muss der Schuldige gesucht und gefunden werden, er muss gerichtet werden, sein Kopf her mit ihm. Genauso richten wir in unserer Gesellschaft. Wir suchen die Schuldigen, wir sind zornig über die Schuldigen. Und zu Recht ist es doch so, wer schuldig ist, auf den kann man doch zornig sein, über den ärgert man sich. Wie sollte Gott sich nicht ärgern über jemand, der so etwas tut, der einen Armen so ausbeutet? Sie werden es vielleicht gemerkt haben, die Geschichte, die ich erzählt habe, die ich vorgelesen habe, die erzählt der Prophet Nathan im Alten Testament und er erzählt sie dem König David. Und der König David hört diese Geschichte, er nimmt sie für bare Münze und er verurteilt den reichen Mann. Er nennt ihn ein Kind des Todes und er legt fest, wie viel er zahlen muss dem armen Mann. Er will diesen Großkopfeten richten, den Schuldigen finden und ihn aburteilen. Und Nathan antwortet ihm, du bist der Mann. Du bist der Mann, den du verurteilst. Du bist es, der seine Macht ausgenutzt hat, um dem Armen etwas wegzunehmen. Du hast den Uria in den Tod geschickt im Krieg, um Bathseba, seine Frau, zu deiner Frau zu machen, um zu decken, dass sie von dir ein Kind erwartet. Du richtest und richtest dich selbst mit dem, was du am anderen auszusetzen hast. So steht es bei Paulus. Der, der sich richtet, der tut dasselbe. Der, der richtet, der tut dasselbe. Und damit richtet er auch sich selbst. Und das sagt Paulus ganz klar und ohne Ausnahme. O Mensch, wer du auch bist, jeder Mensch, jeder von uns, jeder, der richtet, richtet sich selbst, weil er dasselbe tut. Da sieht Paulus überhaupt keine Ausnahme. Und vorher hat er alles Mögliche aufgezählt, was Menschen Falsches und Böses machen können. Ein sogenannter Lasterkatalog, die Laster, die Menschen tun, von denen er eben sagt, der Mensch, die Menschen tun es, ohne Unterschied sind sie beschuldigt. So steht er da, der Apostel Paulus. Und man könnte denken, er sieht sich selbst. Er richtet sich selbst, indem er das schreibt. Paulus war Pharisäer, war ein sehr streng gläubiger Mensch, ein Mensch, der sich an das Gesetz gehalten hat, der sich sicher war, dass er es einhält und der darauf geachtet hat, dass die anderen es auch einhalten und der die anderen verurteilt hat, die es nicht eingehalten haben und vor allen Dingen die christlichen Gemeinden, die sich gebildet hatten in Jerusalem und in Damaskus und weiter in der Gegend, das waren doch Gotteslästerer, die einen Menschen als Sohn Gottes verehrt haben. Das geht gegen das Gesetz. Ganz klar, ein Mensch kann nicht Gott sein und kann sich nicht selbst zu Gott machen. Das ist gegen das Gesetz. Also hat er sie verurteilt, der Apostel Paulus. Er hat sie verurteilt, weil er ein frommer Jude war und die anderen eben sich nicht an das Gesetz gehalten haben. Und darum erscheint hier auch der Unterschied von Juden und Griechen, Juden und Heiden. Wer kein Jude war, war damals im Römischen Reich eben ein Grieche, ein griechisch sprechender Mensch. Das war die Weltsprache und deshalb werden die Heiden als Griechen bezeichnet im Neuen Testament. Aber die kamen nun nicht alle aus Griechenland, sondern wohnten irgendwo in der Weite des Römischen Reiches. Und das war eben so, wer jüdischen Glaubens war, der hat sich an das Gesetz gehalten. Und er hat darauf vertraut, dass Gott barmherzig ist und langmütig ist und hatte Grund dazu. Denn schließlich gelten die Verheißungen Gottes im Alten Testament seinem Volk Israel. Und auf diese Verheißung kann man sich verlassen und danach leben und sich dann auch darauf verlassen, dass da, wo ich das Gesetz einmal nicht einhalte, ich einen barmherzigen Gott habe, der mir Zeit lässt, der geduldig ist mit mir, der gütig ist. So hat Paulus gelebt. So haben viele gelebt. Und sie haben so gelebt, weil es eben so üblich war und weil es das Gesetz ihnen sagt. Und diesen Paulus, der nun die anderen verurteilt hat, der auf die anderen gesehen hat und sie sogar verfolgt hat, diesem Paulus begegnet Jesus. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus. Er will dort Christen nach Jerusalem bringen, dass sie dort verurteilt werden, weil er selber über sie richtet und befindet, die sind des Todes schuldig. Also müssen sie dort eingesammelt, verhaftet werden und nach Jerusalem gebracht werden. Ihm begegnet Jesus. Ihm begegnet Jesus, der gesagt hat, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. So heißt es in der Bergpredigt. Richtet nicht die anderen, sondern seht auf euch selber. Und wenn ihr euch selber zusprecht, dass Gott euch gütig sein könnte, dann auch den anderen. Es geht nicht darum, was die anderen gesündigt haben, sondern es geht um mich selbst. Wir haben es im Evangelium gehört, die Geschichte von den Galiläern, die da niedergemetzelt wurden von Pilatus. Und Jesus fragt die, die um ihn stehen, meint ihr, die hätten mehr gesündigt als die anderen Galiläer? Und meint ihr, weil es denen so schlecht gegangen ist, seien sie besondere Sünder gewesen und hätten deshalb diesen furchtbaren Tod erlitten? Er sagt, nein, ihr seid alle so. Wenn ihr nicht umkehrt, seid ihr alle so. Oder die, auf die der Turm von Siloa in Jerusalem gefallen ist, eingestürzt und 18 Menschen sind tot. Waren sie denn größere Sünder als die anderen in Jerusalem? Und wo wir von Katastrophen, von Tod und Krieg hören, kann man denn sagen, weil wir so sicher leben, wären wir frömmer als die anderen und die hätten mehr gesündigt als wir? Können wir sie auf diese Weise richten und behaupten, da sei die Bosheit gewesen und bei uns nicht? Oder zumindest sei es so, weil wir doch fromme Christen sind, dass Gott uns gnädig ist und er lässt uns schon dauern. Und wir können vielleicht auch sagen, na ja, wir sind offensichtlich nicht so schlimm, wir sind brave Menschen, also brauchen wir da nichts weiter. Aber dem Paulus begegnet Jesus. Und in ihm begegnet ihm die Güte Gottes. Die Güte Gottes, von der er wohl wusste und die er für sich selbst beansprucht hat und genau darin verachtet hat, dass er meinte, er braucht nichts, sondern er kann die anderen einfach verurteilen. Ihm begegnet nun Gottes Güte, die nicht zum Richten anleitet über die anderen, sondern zur Umkehr, dass du umkehrst, dass ich umkehre. Dazu führt die Güte Gottes. Da geht es nicht um die, die gerichtet werden, sondern um den, der richtet. Dem begegnet die Güte Gottes und den leitet die Güte Gottes zur Umkehr. Nicht die anderen sind im Blick, sondern ich selbst, dass ich umkehre, dass ich einsehe, dass ich mich nicht auf mich selbst verlasse und dass ich mir nicht selber eine Güte zuspreche, die Gott zuspricht, mit der er mich zur Umkehr leitet. Und die Umkehr kommt nicht aus der Drohung, die sagt, du bist so schlecht und wenn nicht, dann ist Gott dir nicht gütig, sondern umgekehrt. Gott ist gütig. Es begegnet dem Paulus, der gütige Christus. Er begegnet uns und er führt uns zur Umkehr, weil er gütig ist. Aus seiner Güte folgt, dass wir umkehren können. Du missbrauchst die Güte Gottes, wenn du sie dir zurechnest und andere verurteilst, wenn du nicht selbst erkennst, was du getan hast und nicht umkehrst. Paulus ist umgekehrt. Er hat aufgehört, die Gemeinden zu verfolgen, die anderen zu verurteilen, die Heiden zu richten. Ihn hat Gottes Güte geleitet in seinem Leben. Sie hat ihn geleitet, Gemeinden zu gründen, die Güte Gottes weiterzugeben und zu wissen, dass er selber von nichts anderem lebt als von der Güte Gottes und nicht von seiner eigenen Gerechtigkeit, nicht davon, dass er das Gesetz von vorne bis hinten einhält, sondern davon, dass Gott ihm gütig ist und dass er deshalb Tag für Tag umkehren kann zu Gott. Du bist der Mann, sagt Nathan dem König David. Du bist der Mann, sagt uns der Apostel Paulus, wenn er sagt, o Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du dasselbe tust, was du richtest. Du bist der Mann. Und David hört es. Und David begreift es. Er merkt, was er getan hat, dass er den anderen verurteilt hat und ja doch dasselbe getan hat, was er verurteilt hat. Er versteht und er gesteht. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Der eben noch gerichtet hat, verurteilt sich selbst. Er kehrt um und stellt sich nicht selbst zum Richter und zum Maßstab hin. So wartet die Güte Gottes, so lockt die Güte Gottes den Menschen zur Umkehr, dass wir uns nicht einander richten, sondern umkehren zu Gott und zueinander. Der Buß- und Bettag ist eine gute Einrichtung, nicht nur für unsere Kirche, sondern für unsere Gesellschaft, dass wir zueinander und zu Gott umkehren und aufhören, die anderen zu richten und herabzuwürdigen, weil wir meinen, sie seien schlechter und sie seien zu verurteilen, sie seien die Schuldigen an allen Katastrophen, an allem, was schief geht. Der Buß- und Bettag leitet uns durch Gottes Güte, dass wir umkehren und nicht andere beschuldigen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.